Hallo an alle, die zuhören heute. Heute gibt's eine Folge, wo wir kein Buch aus dem Buchclub vorstellen, sondern eine Zwischenfolge, würde ich sagen. Ich würde es nicht als Laberfolge bezeichnen, nee. Weil das ist ja wirklich Content und danach.
Aber ich werde viel labern.
Ja, same. Ich bin richtig ready. Ja, ja. Aber danach weiß man auf jeden Fall, was man in den nächsten Monaten lesen sollte, weil ich glaube, wir wollten jetzt darüber sprechen, was haben wir dieses Jahr schon gelesen und vielleicht, was hat uns besonders gefallen und was müsst ihr euch vielleicht auch nicht kaufen.
Ich würde es einfach den Quartalsclub nennen.
Quartals.
Ja, was erste Quartal 2026. Stimmt. Was hat uns bewegt? Was haben wir gelesen?
Die Winter Reads.
Die Winter Reads. Es gibt verschiedenste Namen. Und ich möchte schnell ein Thema vorschlagen, bevor wir reingehen in unsere Bücher, die wir gelesen haben. Weil wir haben uns alle, du hast es dir auf den Zettel geschrieben. Ich habe es bei Goodreads. Du hast es dir jetzt in den Telefon reingeschrieben, was wir gelesen haben. Warum vergisst man eigentlich, was man gelesen hat, weil ich finde, lesen und ein Buch konsumieren hat immer so was ganz Bedeutungsschwangeres. Das ist sozusagen eine Entscheidung fürs Leben. Das wohnt dann für immer, wenn es ein gutes Buch ist, bis ans Ende deiner Tage in deinem Kopf. Aber eigentlich vergesse ich so, ich würde sagen, 90% der Bücher, die ich gelesen habe. Es ist auch schon mal passiert, dass ich ein Buch angefangen habe und meinte so, hat es ein anderer Autor geschrieben, was ich da gerade gelesen habe? Und dann ist mir aufgefallen, oh, das habe ich vor 6 Jahren schon mal gelesen, das Buch. Also es passiert mir. Passiert euch das auch? Ist es, oder ist es einfach...
Also ich schreibe es mir, glaube ich, einfach nur gerne auf, damit ich es weiß. Also generell alle Bücher, die ich lese. Und jetzt, da ich das wieder jetzt aufnehme, dachte ich so als Backup. Also ich glaube, ich weiß schon grob, was ich gelesen habe, aber oft weiß man dann nur den Titel oder nur den Autor. Und damit zur Vollständigkeit habe ich mir das, glaube ich, einmal aufgeschrieben.
Vergisst du manchmal den Inhalt?
Ja, ja, schon. Also ich habe manchmal dann, ich würde sagen, das habe ich ja gerade eben vor der Folge auch einmal kurz gesagt, man nimmt ja aus jedem Buch irgendwas mit. Also egal, ob es auch ein schlechtes Buch war, dann nimmt man ja mit, warum es einem nicht gefallen hat zum Beispiel. Oder beziehungsweise es gibt ja keine schlechten Bücher, aber warum es
Doch,
einem...
Doch, es gibt schlechte Bücher.
Dieter Bohlen schreibt schlechte Bücher.
Stimmt, ich würde auch gerade sagen, okay.
Stimmt. Der erste Satz, den ich heute in diesem Podcast gesagt habe, Dieter Bohlen schreibt schlechte Bücher.
Dieter Bohlen wird einfach jedes Mal in unserem Format stattfinden.
Okay, vielleicht sollten wir diese Biografie doch lesen.
Sonderfolge.
Oh ja.
Ja.
Perfekt. Aber man nimmt ja aus jedem Buch irgendwie irgendwas mit, würde ich sagen, oder?
Das stimmt. Also egal, wie schlecht ein Buch ist, man nimmt auf jeden Fall immer was mit.
Also ich brüste mich ja immer damit, dass ich das schlechteste Gedächtnis der Welt habe, habe ich auch wirklich. Aber dass Geschichten aus Büchern sehr in meinem Kopf verhaftet sind. Mhm. Aber ich gebe dir schon recht, ich vergesse auch sehr viel.
Okay, das beruhigt mich, weil es ist so, meine Mutter hat, habe irgendwann mal meine Mutter gefragt, weil die ja ungefähr auf so einem Lesepensum von Luca ist. Also so.
Was denkst du, ist mein Lesepensum?
Immens hoch.
Immens hoch. Also ich habe das Gefühl, dass du so im Schnitt, also du schaffst auf, also du hast bestimmt, also wenn du Zeit und Muße hast, schaffst du 4 bis 8 Bücher im Monat.
Ja, 4 schon.
Deswegen.
Und das aber kommt auch darauf an, wie lang die Bücher sind und kommt darauf an, ich habe jetzt auch gerade im Januar zum Beispiel auch 2 Bücher für die Arbeit gelesen. Dann ist es ja nochmal ein anderer Anreiz.
Ja, aber trotzdem, also das ist so, und ich habe meine Mutter irgendwann gefragt, wie archivierst du denn deine Bücher? Und sie hat früher eben Karteikarten gemacht.
Oha.
Oha, das liebe ich.
Also hat sie aufgeschrieben, was sie da irgendwie, was sie gelesen hat und einfach so als Karteikarte.
Aber, ja, er gräbt sich ein Bett, ist jetzt da.
Ja, okay, gut.
Der Hund.
Hund gräbt sich neben Jelle ein Bett.
Und genau, also das war, gut, dann bin ich beruhigt, dass es also auch mehr Leuten so geht, dass man Dinge auch einfach vergisst. Und
ja, aber so ein paar Sachen, die wirklich, wirklich wichtig und viel mir bewegt haben, Geschichten und Bücher, das ist für immer, auch die Namen von ProtagonistInnen bleibt dann in mir drin.
Ja.
Aber wie viel werden das sein?
Ja, wie viele Bücher habt ihr denn bis jetzt gelesen?
Ja, das ist, wird euch richtig schockieren. Das wird euch richtig schockieren.
Keins.
Okay. Fang du an, Coco.
Vielleicht 3 dieses Jahr.
Okay, 3?
Das ist nichts.
Finde ich jetzt auch nicht schockierend.
What? Ich bin Buchhändlerin.
Ja und? Aber man kann ja auch, du bist jetzt auch umgezogen, hast deinen Daumen gebrochen, um das alles zur Transparenz zu sagen.
Hab privates Leben, was turbulent ist.
Ja. Genau, es kommt ja auch immer auf den Monat drauf an, finde ich. Ja. Also,
nee, ich habe wirklich extrem wenig. Ich lese halt an, aber so richtig, wirklich, ich lege mich zu Hause hin und lese genüsslich. Boah, vielleicht, also lass es 4 sein. Müsste ich jetzt aber wirklich nachgucken. Lass es 4 sein.
Okay, Luca?
Ich habe auch, also ich habe 4 Bücher im Privaten gelesen und 2 für die Arbeit.
Ich finde es gut, dass du da differenzierst.
Und Lazar natürlich auch noch. Das
aber ich dachte
auch noch
wirklich, du kommst, hier schlägst dir auf und sagst, ich habe schon 36 Bücher dieses Jahr.
Ja, dachte ich auch. Also ich bin bei 7.
Oha, du Angeber.
Ja. Also ich möchte ja nicht sagen, aber du warst im Januar im Urlaub und ich...
Jetzt wird hier so shaming. Das stimmt.
Direkt shaming.
Das sind auf jeden Fall sehr viele Beachreads, aber ihr werdet wieder schockiert sein, was meine Beachreads waren.
Ja, das stimmt einfach alles.
Das denkt ihr jetzt wahrscheinlich ja gar nicht von mir, aber ich habe auch ein Privatleben. Außerhalb vom Lesen.
Doch, ich habe bei Instagram gesehen, dass du ein Privatleben hast.
Ja, ich gehe gern feiern.
Ja.
Da kann man aber auch ein Buch für die U-Bahn auf dem Weg dorthin mitnehmen. Immer schön. Du bist die, die dann so neben der Box sitzt und liest.
Ja. Das stimmt.
Das würde ich aber wiederum bedenklich finden, muss
ja,
ich sagen.
Obwohl, es stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich 8 Bücher gelesen, weil das Buch, was ich gerade, das ich hier sehe, bei Goodreads zu 26% gelesen habe, ja, ist ein so monströs dickes Buch, dass die 26%, glaube ich, 300 Seiten an sich schon sind. Ja, und das ist aber auch, darüber freue ich mich richtig, euch zu erzählen. Okay. Weil das ist wirklich eine, ich glaube, ich habe es schon mal privat erzählt, mhm, in der Mittagspause. Ich habe ein Buch gefunden, ich habe, glaube ich, sogar schon im Buchclub davon erzählt, das mich literarisch massiv geprägt hat. Also, dass ich ein Buch, ein Autor neu entdeckt, wo ich sagen würde, das ist die beste literarische Neuentdeckung für mich der letzten 10 Jahre.
In diesem Jahr ist es passiert?
In diesem Jahr.
Und das ist ein Debüt oder ein
Nee, ist ein altes Buch. Muss man also, okay, auch an die Quark stellen. Also, ich hatte über Train Dreams haben wir gesprochen, diese Netflix-Serie, die auf einer Novelle basiert, von eines amerikanischen Autors, der tot aber auch schon ist. Haben wir darüber in einem Club mal gesprochen?
Ich glaube nicht, also... Ich erinnere mich gerade nicht, muss ich mehr sagen.
Ach, wisst ihr was, dann fangen wir einfach an mit den Büchern, die wir gelesen haben.
Ja, nee, du musst jetzt
ja mit mir. Ja, es gehört ja da rein.
Bevor wir da anfangen, muss ich eine Sache noch sagen, weil ich finde das nämlich sehr schön, weil jetzt immer, wenn ich lese, muss ich auch an euch denken.
Oh. Ja.
Ob andere Hörerinnen und Hörer auch an uns denken, wenn sie unsere Bücher
empfehlen? An mich auf jeden Fall.
Ich glaube an mich nicht unbedingt.
Aber ich existiere damit, Leute an mich denken, wenn ich gelesen wird.
Das ist sehr, sehr Sache. Keine Ahnung, ich habe so ein Buch gelesen, denke ich so, ach, Coco, wer stolz und sie ist, dass ich das gelesen habe.
Aber ich glaube schon, dass sehr viele an mich denken, wenn sie die Wand lesen.
Ja. Das auf jeden Fall.
Ja.
Also wir haben auf jeden Fall sehr viele Menschen inspiriert, was die Wand betrifft.
Jeder liest die Wand gerade, habe ich das Gefühl. Ja. Also,
ich muss da echt mit Ulstein mal reden. Muss da mit verdienen.
Ja,
mit
besonders, weil ja pro verkauften Buch geht irgendwie 1,40 Euro an Autor oder so, oder 2 Euro. Da kannst du richtig nochmal, du grätsch da rein. Ich meine,
boah, 70 Cent für mich, ich seh's kommen. Wow.
Das ist Reese Witherspoon-Prinzip, ne? Wir in diesem Buchclub empfehlen wir ein Buch und danach werden wir alle Trilliardäre. Und weil wir die Filmrechte uns sichern, weil wir alles uns sichern.
Ach so, macht sie das, gell?
Das ist ihr Trick. Ja, und der ist ziemlich clever, smart und toll. Ja, so, ziemlich beeindruckend. Wir haben auch, wisst ihr was, bevor wir anfangen, wir haben auch das erst zwei. Ein Autor ist an mich herangetreten bezüglich dieses Buchclubs und eine über auf dem Hof wurde ich angesprochen, einer Freundin meiner Mutter, die ihre Tochter hat einen Kumpel, der ein Buchautor ist. Und beide Autoren wünschen sich oder haben sich gewünscht, können wir nicht mal im Buchclub dann drüber reden? Und der eine ist Kurt Prödel mit Salto. Schön. Der hat mir sein Buch geschickt.
Salto lesen wir auf jeden Fall.
Ich lese Salto, ist gerade das Buch, was ich gestern angefangen habe in der Mittagspause. Lesen. Das hat er mir zugeschickt. Ich habe angefangen, es zu lesen in der Mittagspause. Und ich lese es mal durch, aber darüber kann ich noch gar nichts sagen.
Habt ihr Klapper gelesen? Sein erstes?
Nein, nee, leider nicht. Aber will ich auch lesen. Mochte ich sehr gerne. Stand auch sehr lange auf meiner Liste.
Mochte ich sehr gerne.
Okay, dann fangen wir jetzt an.
Und Salto lesen wir aber. Ist ein Deal jetzt schon, ja?
Ja, können wir machen. Aber das können wir einfach so. Ich lese es einfach so. Das
aber jetzt warte. Also, Kurts Mutter hat deine Mutter, hat dich angesprochen auf dem Hof.
Nee, das sind zwei verschiedene Autoren. Kurt hat mich einfach, glaube ich, auf Instagram, kann ich dir mein neues Buch
das
zuschicken?
Das hätte ich aber wirklich geliebt, wenn Kurt würde das Mutter so.
Und das fand ich irgendwie cool, dass wir jetzt eben diese Art Reichweite schon haben, dass Kulturschaffende gerne von uns besprochen werden wollen.
Das finde ich schmeichelhaft.
Ja, das ist auch
ganz
toll.
Ganz toll.
Oh.
Ja.
Ach ja.
So Leute, Train Dreams habe ich gelesen. Ist eine Novelle, 80 Seiten, ganz dünn, ist einer der wenigen Bücher, das ich auf Englisch gelesen habe. Ich lese ja keine englischen Bücher, weil ich den Übersetzer und Übersetzerinnenberuf so toll finde. Und ich finde auch, deutsche Übersetzungsarbeit ist sensationelle literarische Arbeit, muss man auch mal sagen.
Das finde ich so schön, dass du das mal sagst, weil wie viele Menschen kommen bei mir in die Buchhandlung und sagen, ist original Englisch, dann will ich es Englisch lesen.
Nee.
Was ich auch verstehen kann.
Kann
weil
ich total verstehen.
Ich auch, aber das ist eine sehr schöne...
Ja, man vergisst die Übersetzer und Übersetzerinnen auf jeden Fall immer und das ist ja ein krasser Job.
Ja, ja.
Einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Bücher von Shizhen Liu, Die drei Sonnen, wurde...
Ist sie? Ist wirklich?
Ja.
Ey, du machst mich fertig.
Es ist wirklich eines der besten Science-Fiction-Bücher, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Wirklich, wirklich. Also nee, es ist vielleicht das beste Science-Fiction-Buch, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Jedenfalls habe ich mit Shizhen Liu mich in Peking getroffen und über die Übersetzung seiner Bücher gesprochen.
Natürlich!
Und er hat mir erzählt, dass das Buch so ein Erfolg geworden ist, weil er kann nicht schreiben, aber die englische Übersetzung des chinesischen Buchs, wie er es geschrieben hat, ist so gut.
Ach, wie schön.
Das ist der Grund, warum es überhaupt erst ein Erfolg wurde.
Guck mal, wir sitzen jetzt hier und sagen, ach, wie schön. Also ich habe es gerade gesagt. Und andere würden sagen, ey, wie kacke ist das denn? Er kann nicht richtig schreiben und ruht sich jetzt auf den Lorbeeren des Übersetzers, der Übersetzerin aus. Und ich finde es einfach nur schön.
Ich auch. Ja. Und er hat sich auch bedankt.
Team. Voll Teamarbeit. Er hat ja trotzdem die Geschichte und sich, also sich überlegt. Ja.
Also er sagte halt, ich bin Ingenieur und kein Schriftsteller. Aber ich hatte halt viel Zeit und habe das alles aufgeschrieben, weil ich einen so langweiligen Job hatte. Aber das hat er, also ich, wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen. Stopp! Das wollte ich nur mal so kurz sagen, dass ich im Train Dreams auf Englisch gelesen habe, weil es nämlich auf einem Netflix-Film basiert. Also ein Netflix-Film basiert auf diesem Buch. Den habe ich, das war so einer, den man eigentlich nicht guckt, wo man sagte, was soll das sein, Train Dreams? Und ich habe das Handy nicht angeguckt, 90 Minuten lang bei diesem Film.
Oh, das ist lange.
Das ist wirklich krass.
Es geht um einen Mann, also auch in der Novelle, der wird begleitet von, ich würde sagen, so Ende 20, Anfang 30 bis zu seinem Tod. Und zwar in einer extrem spannenden Zeitepoche. Und zwar Ende 19. Jahrhundert USA, er ist Holzfäller, bis in die 60er USA. Mhm. Und wir beobachten einen Mann in seinem Leben und wie er sich verliebt und in den dramatischen Wandlungen dieses extrem simplen Lebens. Und es gibt keinen krassen, dem passiert nur was Krasses. Es gibt keinen moralischen, das musst du unbedingt mitnehmen, sondern es gibt unglaubliche Beschreibungen von Natur, von Schwäche, von Sehnsucht, von Liebe zu einem Hund zum Beispiel, Liebe zu einer Frau und einem Kind, dem eigenen Kind und der eigenen Frau, Liebe zu einfacher Arbeit und dem absoluten Nicht-Stattfinden von die Welt verändert sich. Also wir reden hier von Ende 19. Jahrhundert bis 60er Jahre in den USA. Also da passiert ja extrem viel in der Welt. Spielt überhaupt keine Rolle. Und Dennis Johnson ist der Autor, ein großer amerikanischer Schriftsteller und hat eben diesen ganz kleinen Text geschrieben, der in einer so ergreifenden und so besonderen und so schönen und so uneitlen Sprache stattfindet. Ist toll. Das ist eins von sechs Büchern, was ich gelesen habe. Und ich habe, das ist das andere Buch, Ein gerader Rauch, ist Booker Prize gewonnen, ganz viele Preise gewonnen, ist so sein Magnum, wie sagt man, sein großes Werk. Wirklich 1000 Seiten, Dünndruck, wirklich, ich glaube, 15 verschiedene handelnde Personen um den Vietnamkrieg herum.
Das ist aber nicht alt, oder? Das ist recht neu.
Das ist 2000, kann ich euch sagen, wann es in Deutschland erschienen ist. Das ist aber auch älter. Also Train Dreams ist 2012 erschienen.
Ah. Und krass, irgendwie greife ich nie darauf zurück, dann wirklich Bücher zu lesen, die nicht in den letzten drei Jahren.
Ich auch nicht.
Ich denke dann immer so, ach, ich will das noch lesen, weil darüber wird eh die ganze Zeit gesprochen und das.
Ja.
Ich habe das auch wirklich nur gelesen, weil mir dieser Film so gut gefallen hat und ich dachte mir, ach, jetzt gucke ich mir mal das Original dazu an, weil das ist so besonders und so literarisch ist der Film auch. Mhm. Und weil Benedikt Saarreiter, ein befreundeter Autor und Journalist, mir schrieb, Dennis Johnson, musst du lesen. Das ist sozusagen life-changing. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, mach ich mal life-changing. Harry Potter war life-changing, als ich irgendwie 16 war.
Ja.
Aber nee, es ist life-changing.
Finde ich aber auch interesting, einen Film zu gucken und danach zu denken, man will das Buch lesen, weil das habe ich nie. Ich habe also oft, wenn ich das Buch lese, denke ich mir so, boah, jetzt will ich auch gerne den Film dazu schauen, weil ich dann so denke, ich will ja wissen, was die sich für Gedanken dazu machen, aber ich habe es nie umgekehrt.
Das war da, weil das eben so ein besonderer Film war, der auch einfach wieder aller erzählerischen, wie wir Filme gewohnt sind.
Mhm.
So, der sieht anders aus, der ist in 4:3, also dieses alte Fernsehformat, der ist so ruhig und trotzdem nicht langweilig und trotzdem auch nicht so ein Kunstfilm. So, weißt du, so ein so 90 Minuten schwarz-weiß atmende Menschen in Schweineställen. So ist der auch nicht.
Und wie lang ist der Film, wenn das Buch so schmal ist?
90 Minuten. Das Buch ist auch 90 Minuten gelesen. Also es passt zusammen beides.
Weil das würde ich immer sagen, dass so ein schmales Buch kann doch nicht länger als 30 Minuten Film abgeben.
Der Hobbit sind dreimal 4 Stunden oder so, ne? Und der Hobbit ist auch ein ganz dünnes Buch. Ja.
Echt?
Da hast du recht.
Ja. Ach, krass.
Ja, da hat er recht. Das ist wirklich ein schmaler. Und da ist ein super Epos.
Ja.
Ja, okay.
Genau.
Wie kommst du da? Also, das ist meine kurze Zwischenfrage. Du will das auch gerne wissen. Warum? Also, wieso? Also, klar, Serie geguckt und will ich lesen, aber wie sie sagt, ich würde niemals zu einem Buch aus 2012. Mhm. Nee, niemals ist falsch, aber das ist nicht meine. Es kommen so viele tolle neue Sachen raus.
Also, ich glaube, wir drei sind ja nun wirklich viele Leser.
Mhm.
Und ich finde das toll, dass mich so mal kurz zurückzugucken. Wir lesen ja so viele Neuerscheinungen, dass es auch Spaß macht, einmal nach hinten zu gucken, was ist eigentlich damals erschienen. So. Und ich hatte das letztes Jahr, habe ich das mit Karin Duwe gemacht, da habe ich alle alten Bücher von Karin Duwe gelesen und fand das irgendwie ganz toll. Und die alten Bücher, und ich bin ja dann immer so neidisch, dass andere Leute eben so eine saubere literarische Vita haben.
Mhm.
So. Und ich hätte das dann auch gerne, um ehrlich zu sein. Und das macht mir Spaß. Und ich mache mir, das ist ja dann mein Hobby.
Mhm.
Ich gucke dann nach Erstausgaben, bestelle mir dann irgendwie für 19 Euro von Karin Duwe eben dieses Liebeslied, glaube ich, heißt das eine, eben als Erstausgabe. Und finde das irgendwie toll. Und jetzt auch bei seinen Büchern Train Dreams und auch dieser Ein gerader Rauch, habe ich halt von meinen Eltern zu Weihnachten, habe ich mir gewünscht, gerader Rauch als Erstausgabe und dieses andere, das heißt, schon tot.
So verrückt. Ich bin so gespannt, dass du gelesen hast im Vergleich. Ich finde das
natürlich komplett anders.
Ja.
Aber das ist ja cool. Also, dass wir so unterschiedlich auch lesen. Ein gerader Rauch, ich schließe es schnell ab. 300 Seiten von 1000 gelesen. Sowas habe ich noch nicht gelesen.
Gerade Rauch.
Ja, das ist eine Szene in dem Buch, die beschreibt, wie, wenn etwas verbrennt, der Rauch in den Himmel geht.
Ja.
Das ist so eine ganz besondere Art. Das ist, glaube ich, ein religiöses Symbol. Da geht es ganz viel um so, also es geht um Vietnamkrieg, es geht um auch um Männlichkeit und gedeutete Männlichkeit. Das finde ich so spannend. Also wie diese Männer porträtiert werden, so von Kriegsverbrechern, aber mit ganz viel Angst und Furcht und mit diesem, ich verstehe die Welt eigentlich nicht, in der ich lebe und konzentriere mich auf Alkohol, Christentum, Krieg, Väter, die dich zwingen, irgendwelche. Also du liest es und es liest sich, es passiert gar nichts. Das ist so krass, obwohl ja der Vietnamkrieg das Hintergrund ist, das Tableau, auf dem das stattfindet. Mhm. Aber es passiert einfach nichts. Mhm. Die liegen am Strand, sind besoffen in Hawaii, warten auf ihren Einsatz, um auf die Philippinen geschickt zu werden. Ein Pfarrer muss irgendwie in eine Kirche, in ein Dorf, geht durch einen schlammigen Fluss und wenn du auf den Philippinen bist und mitliest, fängst du an zu schwitzen. Wenn du in Hawaii bist und bei diesen ängstlichen Jugendlichen, die jetzt in den Krieg geschickt werden, hast du mit denen Angst. Wenn du im Vietnamkrieg in diesem Lager ankommst und angebrüllt wirst, wirst du als Lesender mit angebrüllt. Und das ist eine einzigartige Fähigkeit von Literatur.
Okay, ich werde das anlesen. Bitte schick mir den Titel nochmal, weil ich mein Hirn hat schon. Das ist jetzt gerade Rauch, was du gerade beschreibst.
Also auch Train Dreams ist ein guter Einstieg, weil da kriegt ihr ein Gefühl für seine Sprache. Und gerade Rauch ist dann schon so. Ist schon dann die olympische Übung auf dem Reck, weil du wirklich da, ich musste durch die ersten 150 Seiten, weil ja nichts passiert.
Gibt dir das? Jetzt mal seriously, warum ziehst du dir sowas rein? Das klingt für mich so sperrig und anstrengend, das klingt wie eine wissenschaftliche Arbeit.
War das ein Beatread für dich?
Ich hab's am Beat gemeldet. Das gibt mir, also, ihr spielt ja beide Brettspiele.
Ich hasse Gesellschaftsspiele.
Oder es gibt so, ich mag in meinem Leben, also es ist vielleicht eine sehr persönliche Sache, ich mag, wenn etwas, was ich nicht verstehe oder was nicht gut für mich funktioniert, durch Übung funktioniert oder ich verstanden habe. Das Gefühl, Regeln eines komplizierten Brettspiels verstanden zu haben, ist ein sensationelles Gefühl.
Ich glaube,
und so ist dieses Buch.
Deine Leseart ist so selten. Du liest halt komplett anders. Habe heute Morgen um 5 hat der Hund mich geweckt und dann habe ich für Polina angefangen. Ich mag das, weil das ja zugänglich ist, gell? Wir reden von 20, 30 Seiten. Das, was du da immer in Büchern beschreibst, das hört sich für mich an, als würde ich mich nur quälen, was nicht schlimm ist, weil vielleicht dein Hirn scheint anders zu funktionieren als meins. Ich will das mal anlesen, um zu versuchen, aber ich glaube, ich würde nach Seite 50 sagen, um Gottes Willen. Warum soll ich meine Zeit dafür hergeben?
Es gibt jetzt noch eine ganz persönliche Side-Note. Da können wir über die anderen Bücher, die ich auch gelesen habe.
Sage ich erstmal was ganz Leichtes, was ich gelesen habe nach dem.
Ich habe dieses Jahr sehr viele komplizierte Bücher gelesen, weil ich ein Jahr nach dem Shitstorm mein Gehirn endlich wieder in der Lage ist, sich zu konzentrieren.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Und ich war so, mir kommen fast die Tränen, ich war so glücklich, dass ich wieder lesen kann und
das
nicht
glaub ich dir.
Mit jedem Satz, was bedeutet das? Was passiert als nächstes? Sondern ich konnte wieder lesen und dafür war ich so dankbar und habe dann mich reingestürzt in wirklich schreckliche und komplizierte Bücher in der Freude.
Ich kling mal mit was sehr Persönlichem, wo mir die Tränen kommen könnten. Ich war ja sehr erkrankt an einer Panik-Angststörung vor vielen Jahren und da war es mir nicht möglich zu lesen. Dieser ständige Alarm, das war so schlimm für mich. Ich konnte da nicht sitzen. Also erstens, die ruhige Position hat mich irre gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, mir ist schwindelig, alles wackelt. Und ich kenne das Gefühl so gut, endlich wieder so einen Moment zu finden, okay, ich lese, ich setze mich hin und ich kann in Ruhe eine Geschichte konsumieren. Ja. Das fühle ich total. Ich brauche es nicht so kompliziert, obviously, wie du.
Ich habe es dann auch ausprobiert, das werdet ihr sehen. Ich bin immer komplizierter geworden in den Büchern.
Ja.
Weil ich wissen wollte, wie weit reicht jetzt meine Konzentrationsfähigkeit.
So in 4 Jahren sitzt du hier und sagst, ich habe mal zur Freizeit letzten Samstag die Bibel gelesen. Ja, fand ich irgendwie cool, die alten Duden-Ausgaben fand ich. Vor Rechtschreibreform war so mein Ding.
Oh mein Gott.
Bitte sag jetzt dein Buch.
Wedding People.
Ich habe das so oft gesehen und irgendwie.
Dachte gar nichts.
Ich muss sagen,
Thilo,
bevor du sagst, es gibt so Bücher, die haben so Cover.
Ja.
Die sehen schon genau aus wie diese schnulzigen Liebesbücher. Weißt du, was ich meine?
Natürlich weiß ich, was du meinst.
Und deshalb kaufe ich die aber dann nicht.
Also es ist Alison. Oh Gott, ich will es nicht falsch sagen. Espach.
Espach.
Würdest du sagen S-Pack?
Okay.
Alison S-Pack.
Okay. Wir wissen es nicht.
Liebe Grüße, Entschuldigung. Das war ja im Englischen schon der Ultra-Hype. Habt ihr eine Frage der Chemie gelesen?
Nee, aber
Es hat exakt den gleichen Vibe.
Ja. Das will ich auch, das wird tatsächlich will ich das lesen. Als,
das ist so ein warmes, schönes Buch. Und das war die Serie war zufälligerweise, die ich gesehen habe, auch sehr schön dazu. Und Wedding People ist, das ist eine ganz warme, weibliche Geschichte. Ich würde für dich kurz anreißen, worum es geht.
Bitte, auch für alle, die zuhören.
Alle haben es gelesen, außer dir.
Ich habe es auch nicht gelesen.
Und,
das war also ich habe es sehr oft gesehen. Ich weiß auch grob, um was es geht, weil es wirklich jeder gelesen hat. Aber
es geht um ein Professorenpärchen. Er trennt sich von ihr, fängt was mit der Kollegin an. Sie ist completely destroyed davon. Er zieht ihr schönstes Kleid an, fährt in das Hotel, in das sie eigentlich immer mit ihrem Mann wollte und will sich das Leben nehmen. In diesem Hotel findet zeitgleich so eine epische Hochzeit statt von einer ganz jungen Frau, die einen etwas älteren Mann heiraten möchte und die ist wirklich perfektionistisch, durchorganisiert bis ins Letzte und eigentlich dürfte auch die Professorin, die sich das Leben nehmen möchte, nicht anwesend sein. Das war so ein Buchungsfehler. Und die zwei Frauen begegnen sich und beeinflussen ihr Leben in einer dermaßen schönen Art und Weise und jede so aus ihrer Perspektive. Ein wirklich warmes, warmes, tolles Buch. Und es ist auch lustig, muss ich sagen, absurderweise.
Ich verstehe ja, warum du Buchhändlerin bist.
Ja, ich kann
so wie du das erzählt hast, bin ich schon so, ach, vielleicht muss ich es dann doch lesen.
Wenn Tilo über Bücher liest, ist so, oh Gott.
Das ist mir so unangenehm. Ich will aber auch nicht irgendwie so, ich lese nur komplizierte Bücher.
Doch, aber so wirkst du. Das kann ich dir
das Feedback. Das ist mir ganz unangenehm, weil aber ich lese die ja nicht, weil die kompliziert sind, sondern ich lese die, weil es mir einfach Spaß macht.
Weil ich einfach super schlau bin. Ich brauche da krasse Herausforderungen. Sag was Dummes, was du gelesen hast.
Ich gucke jetzt gerade.
Nee, aber es klingt sehr gut.
Aber es klingt auch wie eine richtig gute Traumschiff-Folge, ne?
Ist sehr guter Vergleich und es ist auf jeden Fall eine. Also, wenn das nicht verfilmt wird, dann will ich nicht Kokomoira heißen. Gut, heiße ich nicht, aber.
aber ich mag auch so Geschichten, wo so zwei Personen so irgendwie ein Leid haben und sich dann treffen und so gegenseitig ihr Leben irgendwie ins Bessere bringen. Ich weiß nicht, Ronja von Rönne hat ja dieses Buch Ende in Sicht geschrieben. Mhm. Da geht es ja auch darum, eine junge Person, die eigentlich nicht mehr leben will und eine sehr alte Person, die auf dem Weg in die Schweiz ist, um quasi ihr Leben zu beenden. Und das ist so ein wunderschönes Buch, wirklich, weil beide eigentlich das Gleiche wollen, an komplett unterschiedlichen Lebenspunkten sind und beide nicht verstehen, warum die andere Person das Leben quasi beenden will. Ich habe das Buch schon vor so vielen Jahren gelesen, deshalb weiß ich auch nicht mehr 100.000%, um was alles ging, aber ich weiß noch, wie doll mich das beeinflusst hat. Und das ist irgendwie, wenn Bücher das so schaffen, finde ich das irgendwie sehr besonders.
Ja, das ist bei dir Ronja von Rönne und bei Tilo ist das Einstein. Gott. Gott.
Ich möchte jetzt von dir wissen, was du gelesen hast.
Ja, lenk nicht ab, Tilo.
Nee, ich habe natürlich, also erstmal muss ich, glaube ich, ich kann mich schon eher so in Kokoslese-Sachen.
Jetzt hört doch mal auf.
Nein, ich glaube, ich bin eine Mischung zwischen euch. Es tut mir leid.
Nein, tut mir leid, so schlau wie Tilo bist du nicht. Nee.
Ich glaube auch nicht. Aber ich habe ein Buch gelesen und da muss ich natürlich an dich denken, weil ich habe Himmel ohne Ende von Julia Engelmann gelesen.
Mhm. Und, oh Gott, ich bin so gespannt.
Ich liebe dieses Buch so sehr. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eins der Bücher, die auf meine All-Time-Favorite-Liste mitkommen. Und zwar, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil das Buch, es geht eigentlich um eine 15-Jährige, die quasi so in der Schule alles erlebt, was man vielleicht auch mal erlebt hat. Also vom ersten Liebeskummer über Freundschaft, die Eltern trennen sich, die Mutter hat eine neue Beziehung dann. Also alles so, eigentlich so Sachen, das Buch liest man, denkt sich so, wo beeinflusst mich das? Und es ist gar nicht so diese Geschichte, es ist einfach die Sprache. Ich habe sowas noch nie gelesen. Also teilweise hat sie Sätze geschrieben, ich habe diese Sätze gelesen und ich hatte Gänsehaut, weil ich wirklich so war, wie kann man das so auf den Punkt bringen, was so viele Leute fühlen, was man vielleicht auch gefühlt hat, als man jünger war, was man vielleicht sogar immer noch fühlt, an Unsicherheit, an wenn Menschen sterben, wenn es über Freundschaft geht. Ich habe sowas noch nie gelesen. Ich bin immer noch schockiert, wie gut sie geschrieben hat.
Wer das auch kann, ist Mariana Lecky.
Ja, das stimmt. Oh, das habe ich auch gelesen.
Das finde ich vom philosophischen Diepen, wunderschöne Sätze. Ja. Nur Mariana Lecky ist, ich will dir nicht unrecht tun, die ist, glaube ich, über 50.
Ich glaube, sie ist schon älter.
Und Julia Engelmann, wie alt ist sie? 30? Ich weiß
es gar nicht. Ich lese das jetzt auch mal, weil das hast du ja auch, Coco, so gelobt, das Buch. Und ich bin so ein bisschen befangen bei ihr, weil ich sie immer noch so als diese Poetry Slammerin.
Aber ich glaube, das ist ihr nur zuträglich, weil ich hatte gar nichts mehr von diesem Poetry Slam-Ding von ihr mitgekriegt, so gar nicht. Und ich glaube, das hilft ihr sehr, diese Sätze, die Luca da benennt, ich glaube, die kommen daher. Mhm. Die kann anders den Raum fassen, die kann anders Situationen fassen.
Hat sich das denn gut verkauft? Also war das ein Buch? Also du hast es dann wahrscheinlich gut verkauft in deiner Buchhandlung, weil wenn Buchhändler und Buchhändler gute Bücher mögen, verkaufen sie die auch.
Ja. Ich weiß die Zahlen nicht tatsächlich.
Ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich das auch so in dieser ganzen Instagram-Bubble schon oft gesehen habe.
Okay.
Und auch vor allem wegen der Sprache. Und dann bin ich ja manchmal so, wenn das jetzt jeder sagt, aber dann habe ich es gelesen und ich habe es einfach verstanden. Ja. Also es ist wirklich krass.
Ja,
es
ist wirklich sehr gut.
Ja.
Okay. Dann werde ich das jetzt...
Habe ich das auch dieses Jahr gelesen? Vielleicht kommt das vielleicht auch noch auf meine Liste von diesem Jahr? Ja. Oder habe ich das letzte Jahr schon...
Ja, deshalb, weil ich meine, wir machen die Folge ja irgendwo auch für die Leute, die zuhören und wollen ja auch Dinge empfehlen, die wir sehr gerne mochten. Und das kann ich sehr empfehlen. Also dieses Buch ist auch eine schöne Geschichte.
Ja.
Also dann lese ich mich das durch. Also wie gesagt, ihr wisst ja, also das möchte ich nochmal betonen, weil ich mich so unwohl jetzt fühle mit den Büchern, die ich gelesen und die ich euch jetzt hier noch erzählen werde.
Lügt doch einfach ab jetzt.
Aber ihr wisst ja, ich bin sozusagen sehr empfänglich für alle Genres, außer Krimis und...
Voll, ja. Voll. Deshalb, du liest ja dann auch immer alles, aber eigentlich würde mich auch sehr, ich frage mich ja sehr, ob du meine Empfehlung zum Beispiel schon gelesen hast, Good Girl.
Es liegt in meinem Notfallbuch.
Liegt da für 10 Jahre. Ja,
nein,
in meinem Notfallkoffer.
Das Problem war, dass ich auf dem Rückflug aus Island zum ersten Mal habe ich all mein Gepäck aufgegeben, was ich nie mache.
Mhm.
Und ich habe mein letztes Buch Gehen gegen Gegangen von Jenny Happenbeck ausgelesen und hatte dann am Flughafen kein Buch und war kurz davor, mir ein Buch zu kaufen, obwohl ich ein Notfallbuch habe. Und da aber der Flug um 7 war, ich noch auf meiner Switch ein Spiel spielen wollte, da habe ich gesagt, nee, ich nehme jetzt mal kein Buch mit ins Flugzeug und fühlte mich regelrecht nackt.
Ja, das geht auch
total.
Nicht.
Also
ich hatte ohne Buch, ohne Flugzeug.
Nee.
Ohne Buch, ohne Flugzeug.
Ohne Buch, ohne Flugzeug.
Gar kein Flugzeug ohne Buch.
Ja, also es war ganz furchtbar. Ich habe mich so ganz nackt gefühlt.
Ja. Wenn du Julian Engelmann liest, dann liest du bitte währenddessen von Sina Scherzand, so jetzt wird es richtig komplex, das würde ich nachreichen, in der Caption oder so irgendwas. Wolf, Untergang, Sonne verschluckt, der Wolf.
Habe ich noch nicht gelesen, aber steht auch auf meiner Liste. Soll auch so richtig toll sein.
Ähnlich, auch super junge Geschichte. Sie, extreme People-Pleaserin, ganz großartig.
Es ist aber Kurt Brödels Buch auch, ne? Salto geht es auch um einen
und
jungen...
Klapper war auch schon.
So junger Junge, super upcoming. Überflieger, bestes Abitur.
Ja, ich habe nur die Klappe lustig, die Klappe, nachdem ich klapper.
Ja.
Ist lustig. Ja, alles Upcoming-Ager, die er da schreibt.
Es ist lustig, dass dieses Genre, weil dieser Roman, den ich jetzt anfange, das ist auch so eine Art Coming of Age. Das ist es ist ein tolles Genre irgendwie.
Ja, ich mag das auch.
Ja, ich mag das auch. Also es ist, glaube ich, auch das, was ich wahrscheinlich am meisten lese.
So. Ich habe 2 Bücher von Jenny Erpenbeck gelesen, weil ich sie als Autorin toll finde und sie jahrelang eigentlich nicht beachtet habe.
Siehst du meine Mundwinkel, die ganze zucken, dass jedes Mal, wenn die so zucken, heißt das, ich verkneife mir dummen Spruch, um dich nicht zu
beleidigen.
Ja, nee, komm, reden wir dann.
Ich habe Gegangen über die Flüchtlingskrise, ein Buch über die sogenannte
Flüchtlingskrise. Guck, meine Mundwinkel.
Und es begleitet einen älteren Herrn, Richard. Der über den Oranienplatz in Kreuzberg läuft und diese Zelte sieht und sich dann so als Ostintellektueller fragt, so, was machen die eigentlich? Und dann fängt er an, sich mit denen auseinanderzusetzen, fängt Freundschaften an.
Mhm.
Und also es hat mir gut gefallen, sehr gut gefallen und ich finde es sehr besonders, dass Jenny Erpenbeck, also eine weibliche Autorin, eine Schriftstellerin, es geschafft hat, so ein bisschen so einen älteren Herrn gut zu beschreiben, der eben viel zu jungen Frauen hinterher guckt und der so sich so Hoffnung auch macht bei dann so einer ganz jungen Lehrerin an einer dieser, in diesen Geflüchtetenheimen. Und es hat mich sehr beeindruckt, dass sie diesen Ton so gut getroffen hat. Und was ich total interessant fand, also das Buch ist 2015 erschienen, also eins der ersten Bücher, das ich mit diesem Komplex, bevor es, oder 16 ist es erschienen, bevor es überhaupt losging.
Mhm.
So 2015 war ja die Geflüchtetenkrise, das war ja alles noch so super optimistisch. Wir schaffen das, wir erinnern uns an Merkel. Und sie hat aber schon so ein ganz eindeutig benannt, die Welt ist eine Scheißwelt, die Welt ist ungerecht, es ist egal, was derjenige kann oder will, du wirst einfach, gehst kaputt an dieser Welt.
Wie ist das Buch von Jenny Erpenbeck, was ich auch gelesen habe?
Die Heimsuchung? Kairos?
Kairos, genau. Ja. Das finde ich aber spannend, weil da sieht man ja auch die Teile wieder, weil da schreibt sie ja auch über einen älteren Mann, der eigentlich auf eine jüngere Person oder was mit einer jüngeren Person sogar hat. Vielleicht ist das so ein bisschen ihr.
Das ist auf jeden Fall, bewegt sie sehr thematisch.
Ich finde sie auch, um daran anzuschließen, sie schreibt auch, sie ist für mich zum Beispiel auch kein Easy Read oder Good Read. Ich fand, ihr Buch hat sich für mich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ich mochte das Buch tatsächlich auch nicht so gerne, aber es hat sich für mich wie so ein grauer Tag angefühlt, das ganze Buch. Und auch so sehr kompliziert und sperrig in Teilen, wie sie geschrieben hat.
Also Kairos
ist doch das Neueste, oder nicht?
Das ist das Neueste, für das sie auch den Booker-Preis gewonnen hat. Also das fand ich auch anstrengender. Ich habe aber allerdings auch die Heimsuchung mir durchgelesen, weil es... Auch das wollte ich wissen, weil das ist ja Schulliteratur und irgendwie so gehört zu den wichtigsten Büchern irgendwie der letzten Jahre. Heimsuchung ist erschienen, kriege ich jetzt nicht so schnell nicht raus.
Also wenn man uns zuhört, dann würden wir wirklich denken, wir gehen nur nach Hause und lesen. Wie, als hätten wir gar kein Leben.
Das stimmt überhaupt
aber Heimsuchung nicht. Aber Heimsuchung ist tatsächlich ein dünnes Buch. Gegangen ist kein dünnes Buch. Und Heimsuchung hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Das
sagt mal gerade als kurzer Einschub, wann und wo lest ihr?
Öffentliche Verkehrsmittel?
Mhm. Mache ich nicht.
Jetzt neuerdings dieses morgens nicht Griff zum Handy, Griff zum Buch.
Mhm.
Klappt nicht ganz gut, ist auch gelogen. Ich nehme das alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Der Griff zum Handy bleibt der Griff zum Handy.
Also der Wille war da.
Der
morgens,
Wille ist
ja?
da.
Ja, ja.
Hauptsächlich öffentliche Verkehrsmittel und wenn ich nicht zu Hause bin. Also ich kann dann zum Beispiel, wenn ich in Brandenburg bin, lese ich. Mhm. Aber zu Hause kann ich, das haben wir glaube ich schon mal besprochen, zu Hause kann
und
ich
und halt
nicht.
Dann reisen, gell? Dieses viel unterwegs sind.
Genau, da, also ich kann zu Hause nicht lesen. Ich habe gestern Kurt Brödel eben versucht zu lesen in der Mittagspause zu Hause zwischen der Aufnahme zweier Podcasts. Dachte ich, gucke jetzt nicht aufs Handy. Mhm. Ich gehe nicht zu Reddit und lese mir neue Nachrichten über AI durch. Nein, ich lese jetzt.
Okay.
Das ist aber die Zeit, wo ich lese. Ich lese allerdings, glaube ich, sehr schnell. Das ist mein großer Vorteil.
Ich lese auch sehr schnell.
Und im Bett abends?
Gar nicht. Aha. Da wird ferngeguckt.
Nee, also
RTL bloß wieder rein.
Ich lese auch immer, wenn ich auf Reisen bin quasi. Also ich fahre auch irgendwie oft dann, also ich lese nicht in den öffentlichen Transportmitteln in Berlin. Da muss ich Musik hören. Aber wenn ich, sobald ich
da muss ich aufpassen, dass mich keiner verrückt.
Sobald ich den ICE betrete, dann lese ich. Aber auch so drei Stunden lang, also kein Problem.
Der Zug ist gut.
Genau, das finde ich perfekt. Ich lese immer morgens, also ich stehe sogar eine halbe Stunde früher auf und dann mit Kaffee im Bett und dann lese ich.
Ah, das
weil,
ist krass.
Genau, weil abends kann ich nämlich nicht lesen, weil ich da meistens unterwegs bin, weil ich ein Privatleben habe. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen.
Ich finde es toll, dass Lesen und Privatleben getrennt wird voneinander.
Nee, aber also, dann ist man ja eher unterwegs oder bei Freunden oder so, aber morgens ist dann so kurz der Moment so in den Tag starten. Und dann am Wochenende, wenn ich dann Zeit habe, dann mache ich das auch gerne, dass ich mein Buch nehme und mich in den Park setze, wenn gutes Wetter ist oder in einen Café und da lese. Aber ich mache das auch sehr selten zu Hause und auch nicht so abends zum Einschlafen. Das ist auch sehr selten.
Okay, also abends zum Einschlafen schaffe ich das auch gar nicht. Das ist auch Quatsch, weil also wenn ich das versuche, dann ist es wirklich so eine halbe Seite und dann bin ich einfach eingeschlafen.
Ja, toll. Das finde ich ein massives Problem, dass Lesen halt sehr gesund müde macht.
Ja.
Ja, was toll ist.
Ja, nee, ich brauche dieses blaue Licht.
Ja.
Ganz, sozusagen, die Augen müssen trocken sein und tränen, bevor sie zufallen.
Die müssen so trocken sein, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wäre was unterm Lid.
Ja, genau. Ja, bloß, und das Interessante auch ist so dieses, bloß auch keinen eigenen Gedanken zulassen vorm Einschlafen.
Ach, um Gottes Willen, hör doch auf.
Auf jeden Fall abgelenkt werden durch die x-te Wiederholung alter Fernsehserien.
Ja. Reels.
It's all about Reels. Und dann aber auch so sich hochjucken vor lauter Humor, weil mein Algorithmus mag mich und lässt mich lachen. Deswegen habe ich mich wieder so hochgejazzt, dass ich noch mindestens eine Stunde wach bin.
Bei mir genau umgedreht.
Ja, bei mir auch. Ich kriege Videos von Leuten, die erschossen werden. Ja, genau.
Was?
Ja, das ist glücklich, das habe ich mittlerweile geschafft, mit Hilfe verschiedenster App. Ab 20 Uhr ist bei mir Instagram und Reddit gesperrt.
Ja.
Und ich muss auch nur drei Dinge umgehen, um diese Sperrungen zu umgehen. Mhm. Manchmal mache ich das dann so.
Ja.
Aber im Bett gucke ich keine Reels mehr. Davon kriege ich Albträume.
Sehr gut.
Ich habe das Problem, dass ich morgens nicht lesen kann, weil mich das auch wieder müde macht. Wenn ich dann im Bett sitze und lese oder liege, dann penne ich wieder ein.
Ist halt krass, weil das ist mein Lieblingsmoment am Tag. Ich wache halt morgens deshalb meistens schon gut gelaunt auf, weil je nachdem, ob ich auch morgens zum Sport noch gehe oder nicht, aber ich stehe immer diese halbe Stunde früher auf und dann gehe ich immer erst zur Kaffeemaschine und mache mir einen Kaffee.
Du klingst wie so eine, die ihr Leben im Griff hat.
Oh, ja, nee. Aber nur unter der Woche.
Und nur die ersten 30 Minuten des Tages.
Danach geht alles wirklich. Nein, nein, nein.
Dann
du musst dir keine
falsch.
Sorgen machen. Okay, ich bin wirklich ein bisschen...
Ich schnell Heimsuchung zu Ende, hat mir gut gefallen. Es ist Schulliteratur, wenn du es liest, merkst du einfach, das ist Schulliteratur. Es geht um die Geschichte eines Hauses in Brandenburg, am Scharmützelsee, glaube ich. Das Haus gibt es auch wirklich. Es ist, glaube ich, aus der Familie von Jenny Erpenbeck, die ja da das gemietet haben zur Ostzeit und dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, übernehmen durften. Und du beginnst, ich glaube, so im 17. Jahrhundert.
Mann, du musst das nicht lesen, Thilo. Wirklich, du musst diese Bücher nicht lesen.
Und hört heute auf. So, hört auf mit Mauerfall. Und es hat mir gefallen.
Okay.
Ich fand's gut. Es gab eine Debatte auch darüber, zum Beispiel, wie die Sexualität beschrieben wurde in diesem Buch.
Ah, okay. Weil?
Weil zum Beispiel, was ich strange finde, ist ähnlich wie bei Lazar, haben wir bei Lazar auch drüber geredet, es gibt eben diese Vergewaltigungssituation in dem Buch und auch diese Vergewaltigung ist seltsam sexualisiert aufgeschrieben. Das hat mich auch ein bisschen verstört.
Mhm. Ach, das hattest du damals schon mal.
Das hatte ich erzählt, genau. Ja. Warum haben wir denn über Heimsuchung schon bei Lazar geredet und ich erzähle...
Vielleicht, weil du es dann gelesen
Haben wir Lazar dieses Jahr aufgenommen oder letztes Jahr?
Ja, dieses Jahr.
Ja, dann habe ich es da schon erzählt. Ja.
Aber du hast noch nicht über den Inhalt gesprochen. Nee. Ich kann mich nur, dass du es verglichen
an
hast
diese,
mit der
genau,
Szene,
genau.
Weil das ja auch von einer Frau geschrieben ist und das ist natürlich auch nochmal anders betrachtet, wie wenn ein Mann darüber schreibt.
Aber das Witzige ist, ich habe nur Frauen außer Dennis Johnson gelesen.
Gut.
Haben wir auch schon mal diskutiert. Es gibt ja dieses, man muss nur Frauen lesen. Ich lese ganz viele Frauen, habe das mich ja aber auch nie gefragt. So, aber
du nimmst ein Buch halt, weil es...
Ich hatte nie dieses so, ich lese nur Männer.
Ja.
Weil Männer können nur schreiben, das habe ich nicht. Nee.
Aber da ist ja der, also du bist natürlich im Thema, weil Eltern Buchhandlungen so haben, aber die gemeine Buchhandlungskundin geht ja rein und wird beeinflusst von Marketing, das Verlage zur Verfügung stellen und dass die an Buchhandlung weitergeben und auch nur Lesezeichen und alles, was Marketingmaßnahmen, halt immer die Typen kriegen.
Ja.
Und das ist dann, glaube ich, das Problem, dass die KundInnen zu sehr von Verlagen beeinflusst werden, die leider immer noch zu 70% mehr Männer pushen als weibliche Autorin oder divers. Also ich glaube, du bist nicht das Problem. Ausnahmsweise bist du mal nicht. Außer dein ganz grundsätzlicher Lesegeschmack ist ein Problem. Bist du?
Ja, Coco.
Oder? Trophäe wegen euch, habe ich gelesen.
Ah, ja.
Und, oh, ich bin ganz gespannt.
Ja, da habe ich eine Rezension zugeschrieben, die hast du natürlich gelesen.
Natürlich.
Und hoffentlich geliked.
Ja,
also ich fand das krass. Ich verstehe, warum das so erfolgreich war. Ich verstehe, warum Menschen das schwierig auch finden können, das Buch. Ich fand den Verlauf sehr interessant, mich selbst dabei zu beobachten. Ihr wisst ja, also kurz worum es geht. Superreicher, weißer Amerikaner geht nach Afrika, will das Nashorn, ist glaube ich sein letztes Tier, was in seinem Big Five fehlt. Und dann passiert was ihn ein unfassbares moralisches Verwürfnis in ihm aufruft. Und ich fand das extrem smart, weil ich mich selbst beobachtet habe während des Lesens, dass ich dachte, hey, natürlich kann er den erschießen. Okay, natürlich erschießt er jetzt das Eishorn, das steht ihm voll zu. Also ich war, und dann auch das, was passiert, ist so unterirdisch, räudig. Und trotzdem dachte ich inzwischen, ja okay, er gibt ja irgendwie Sinn.
Ja,
und
das ist
ganz krass.
Ja.
Man würde jetzt ganz viel spoilen.
Ja, das kannst du nicht sagen.
Kannst du nicht sagen, aber einfach so, weil ja dieses moralische Dilemma, es gibt eine Nachricht aus der jüngeren Zeit, die belegt, dass es das gibt.
Nein!
Ja, das kann ich leider alles nicht erzählen. Aber es gibt es gab eine Recherche, die, ich kann nichts dazu erzählen.
Guck mal, da krieg ich Gänsehaut.
Und es wurde jetzt belegt und nicht auf dem afrikanischen Kontinent, sondern in Europa.
Das ist so krass.
Aber wir können darüber nicht reden, weil sonst würden wir spoilern.
Nee, wir können das
können wir dann danach darüber reden. Also ich habe mir nämlich darüber sehr viele Gedanken gemacht und dachte mir nämlich dann, so unrealistisch ist es gar nicht, dass sowas passiert wirklich. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss für alle Leute, die das Buch auch noch nicht gelesen haben, es geht ja um das Thema Jagd und Jagen. Ja. Und als ich das Buch dann angefangen habe zu lesen, war ich so, das juckt mich gar nicht. Also Jagen, das ist so weit weg von mir und das finde ich eigentlich auch so schlimm. Und auch wenn man in dem Buch am Anfang dann das Gefühl hat, ja, aber das ist ja sogar, also dass er diese Big Five da jagt, das ist ja, macht er ja auch nicht illegal, das ist viel schlimmer, sind ja die Wilderer, die das einfach so machen und so.
Aber man macht das Buch ja mit dir, gell?
Genau,
das ist ja super interessant.
Man war richtig gebrainwashed. Ich war irgendwann so, ja, nee, er macht das ist ja sogar gut.
Ja.
Und ich war so, ich war.
Und wie sympathisch ist er denn auch mit, was er so mit seiner Frau erzählt? Ich dachte, habe ich das Buch zugemacht und dachte so, was ist mit mir los?
Ja, ich war auch ganz, also dieses Buch, deshalb ist es auch so besonders, es macht einfach was mit einem. Ja. Also
ich mochte das
Thema,
auch sehr.
Ja.
Ist richtig krass. Sie hat ja auch ein zweites Buch geschrieben. Das hast du, glaube ich, gelesen.
Ja,
oder? Das mit
Elefanten. Das hat mich tatsächlich nicht, das war dann schon so ein bisschen so. Eben so, du musst noch mal einen Erfolg bringen.
Hm. Ja. Machst du das jetzt mit dem Daumen, um mich zu mobben wegen meinem Daumen gerade?
Nee, ich hab den einfach. Nee. Also, Trophäe bitte lesen. Ja, das zweite Buch habe ich hier, warte, das habe ich in der Liste, das Geschenk.
Ja.
Ah ja, das
Geschenk. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, weil du gesagt hast, dass es sich nicht so lohnt. Dann war ich so, ach, da gibt es so viele andere Bücher.
Aber ich finde, das ist ein Beispiel und ich maß mir das jetzt einfach an, was natürlich Blödsinn ist. Es gibt auch bestimmt Menschen, die mehrere solcher krassen. Mir fehlt auch das Wort, du wolltest vorhin auch schon mal sagen, so dieses eine Werk, das du hast, das ist so dein Buch. Und ich finde, nach Trophäe nochmal nachzulegen.
Schwer.
Ja.
Boah, also da wüsste ich wirklich nicht, was da, wie das achte Leben von Brilka, das hatten wir ja letztens auch kurz, das ist auch so ein Mammutwerk, was will die denn noch schreiben? Das ist ja so an Genialität nicht zu übertreffen. Fand ich bei Trophäe ähnlich.
Toll, dass du es gelesen hast. Der Buchclub hat dich schon beeinflusst.
Aber ich lese nichts, was Thilo sagt.
Ich habe ja die Holländerin gelesen, die aktuelle Gewinnerin des, ich glaube, Buchpreis, ne?
Ja.
Dorothee Elmiger.
Mhm.
Und Leute.
Es hat dir gefallen.
Du hast ein bisschen das schon gesagt gehabt, letztes Mal bei Lazar. Hast du es da gelesen gerade, ne?
Wir haben wirklich schon drüber gesprochen. Also ich fand es sensationell, aber ich weiß nicht, wer das lesen soll.
Ja, außer du.
Nee, aber was für wen ist das? Also
warum? Um was geht's und warum?
Also es geht um, also es ist, hat mehrere Ebenen dieses Buches. Es geht um eigentlich zwei holländische Touristinnen, die verschwinden in einem Urwald in Südamerika.
Eigentlich sehr guter Plot, finde ich.
Das ist doch wirklich passiert. Das war in Panama. Ich bin nämlich diesen Trail auch gelaufen.
Genau. Oha. Ist es in Panama? Ist es etwa der Urwald, wo auch ich war, im Daring Gap?
Nee. Das ist so, ist wirklich so, auch, es ist einfach so ein Weg, den sind schon ganz viele Leute gelaufen. Da gibt es auch so eine Mord of X-Folge drüber. Das sind zwei Holländer. Ich glaube, es waren zwei Holländer.
Genau, da wurde über der Rucksack dann gefunden. Genau. Und dann gibt es so unheimliche Fotos.
Videos und Fotos. Genau, so schlimm. Oh.
So. Ja. Du denkst, das geht darum. Du denkst, du liest diese Geschichte. Aber eigentlich geht es um eine Inszenierung eines Theaterstücks über diesen Fall im Urwald. Und wir begleiten, glaube ich, die Autorin oder die Drehbuch, also die Theaterregie, irgendeine Theaterperson begleiten wir dorthin in diesen Urwald. Du glaubst, dass es darum geht. Plötzlich schwenkt es dann wieder so andere Metatexte darüber. Und das ganze Buch endet, und deswegen liebe ich es, weil ich gerade in meiner kosmischen Horrorphase wieder drin, zum achten Mal in meiner kosmischen Horrorphase bin, endet dieses Buch mit plötzlich so hinterm Universum. Es gibt keine Spoiler in diesem Buch, weil es heißt hier noch was. Mhm. Also das Buch endet mit einem Hinweis darauf, dass das Grauen ist im Universum, da gibt es kein größeres Grauen. Und ich musste wirklich lachen, als ich dieses Ende gelesen habe, weil das ist ja die Idee des kosmischen Horrors, also dass da irgendwelche Mächte existieren, die älter sind als die Zeit, und das sollte uns als Menschen Angst machen.
Okay.
So, warum es keinen Spoiler in diesem Buch gibt, weil dieses Buch ist im Konjunktiv geschrieben.
Das ist das Einzige, was ich darüber weiß, das ist super anstrengend zu lesen.
Das ist ultra anstrengend und es ist einfach ein literarisches Experiment. Und wer Bock auf sowas hat, das ist, finde ich, als jemand, der mit Anfang 40 entdeckt hat, dass chemische Drogen aufregend sind. Und es gibt ja im Spektrum der chemischen Drogen Research Chemicals. Also so chemische Drogen, die noch keiner so richtig ausprobiert hat, aber sensationelle Wirkung auf Leuten haben. Ich glaube, die bekannteste zurzeit ist 3-MMC, Mephedron.
Und noch nie jemand hat das ausprobiert.
Also es hat eine große Gefolge.
In Berlin
ist es total beliebt, aber es heißt eine sogenannte Research Chemical, da gibt es keine Studien, da gibt es nichts, was es mit deinem Gehirn macht, aber die Leute ballern sich trotzdem weg. Und so ist dieses Buch.
Wie wenig kann man denn an seinem Leben hängen und ihrem?
So gefährlich ist das nicht.
Dieses Buch widerspricht allen Dingen, die wir über den Literaturbetrieb wissen, über wie man Bücher verkauft, wie Literatur funktioniert. Und das ist total toll fürs Gewinnen von Preisen.
Ich wollte gerade sagen, schön finde ich halt, dass dann sowas gewinnt. Ja? Das ist mal was ganz anderes.
Nee, ich glaube, sowas ist extra für Preise. Ja, ja. Sowas ist für Stipendien ganz toll, für die Autorin ist es ganz toll. Das ist für Literatur Nerds richtig toll. Es ist, glaube ich, zum Verschenken richtig toll, weil das ist ja dann so ein Buch, das hat den Buchpreis gewonnen, das kaufe ich mal, das verschenke ich. Das ist super für die Autorin. Ich finde es toll, wenn man mit Literatur, mit seiner Arbeit Geld verdient. Das finde ich ganz toll. Aber ich weiß nicht, wann und wo man dieses Buch lesen soll. Mhm. Ich weiß nicht, wofür dieses Buch. Ich könnte das nicht mal jemandem empfehlen, wenn mich jemand fragen würde, wem würdest du das empfehlen? Und ich würde jetzt immer sagen, für Lovecraft-Fans, weil dieses Ende eben so toll ist.
Also ich muss zwei Sachen sagen. Erstmal Research Chemicals muss man trotzdem noch eine Sache dazu sagen, weil wir wollen das ja auch nicht verherrlichen.
Auf gar keinen Fall.
Also 3-MMC ist zum Beispiel auch erfunden worden, um Periodenschmerzen besser zu machen. Also die werden ja meistens mit einem Good Cause erfunden und dann werden sie auf dem Weg irgendwo nicht dafür genutzt, wofür sie eigentlich geplant waren. Das wollte ich einfach noch sagen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Disclaimer. Und ich würde das Buch tatsächlich lesen.
Ich hätte aber Lust, wirklich liebe Hörerinnen, liebe Hörer, holt euch dieses Buch, kauft euch dieses Buch.
Und schreibt uns bitte.
Bitte, ich möchte wissen, was ihr darüber denkt, weil das ist einfach auch das, ich habe sowas halt noch nie gelesen, aber ich weiß auch eben nicht, warum man das lesen soll. Aber vielleicht deswegen, also es ist ein großes Rätsel, dieses Buch einfach. Und das schaffen ja auch wenig Bücher, so rätselhaft zu sein, dass man das lesen möchte. Und ich finde aber tatsächlich, sie hat literarisch es gut hinbekommen, obwohl es im Konjunktiv ist, wie fühlt sich Urwald an, weil es ist auch mein Lieblingsbiom, ich halte mich extrem gerne in Urwäldern auf. Das hat sie gut hinbekommen, dass man das so fühlt, wie sich sowas, eben dieses Verschlingende, also ich habe bei Alles muss raus, habe ich auch in dem Buch über Urwald geschrieben, was das mit einem macht und das überschneidet sich.
Ja.
Ich kann es tatsächlich empfehlen.
Nee, wir wissen nicht wem, aber du empfiehlst es.
Also, genau, stimmt.
Dann hätten wir den leeren Raum empfohlen.
Ja, Wenn du Good Girl liest, lese ich das.
Okay, dann
und spreche mit dir darüber.
Deal. Sehr gut, weiter geht's bei euch.
Ja, ich habe ein Buch gelesen, was ich eigentlich mit dem Buchclub lesen wollte, aber dafür wurde nicht abgestimmt, leider. Ich habe Botanik des Wahnsinns von Leon Engler gelesen.
Ja.
Und hast du auch gelesen?
Ja.
Das hast du ja auch immer empfohlen, glaube ich, ne? In einer anderen Folge des Buchclubs.
Ich weiß nicht, aber ich hatte drüber gesprochen auf jeden Fall kurz, weil ich das so toll fand.
Voll. Und ja, genau, ich fand es auch richtig toll. Ich glaube, es ist sehr viel auch Persönliches in das Buch von ihm mit gewebt und es geht eigentlich darum, dass er eine Familie hat und alle in der Familie haben irgendwelche mentalen Krankheiten,
Probleme.
Genau, ist von irgendwie Schizophrenie über Depression, Alkohol, süchtige Mutter, also genau, das ist so seine Familiengeschichte und er fängt dann irgendwann an, in der Psychiatrie zu arbeiten, was ich irgendwie eh schon sehr schön finde und man begleitet ihn quasi die ganze Zeit so mit seinen Gedanken und es ist so ein sehr absurdes Buch, also es passieren einfach ganz viele absurde Dinge auch, aber im Großen fragt das Buch, glaube ich, die ganze Zeit, was ist eigentlich normal? Also jeder hat ja sein Päckchen zu tragen und jeder ist durch seine Familiengeschichte irgendwie beeinflusst und irgendwie auch da fand ich die Sprache extrem toll, also irgendwie hat mich das auch sehr abgeholt und also es ist einfach, ich würde auch sagen, einfach ein sehr besonderes Buch.
Ja.
Also ich habe noch nichts Vergleichbares gelesen.
Ich wusste am Anfang gar nicht, also wahrscheinlich ist das, ich erinnere mich nicht 100% auch mit Absicht, geht er jetzt in die Psychiatrie als Patient?
Ja.
Oder geht er in die Psychiatrie als Therapeut?
Man weiß Psychologe. Es auch nicht. Es ist auch immer so.
Genau, es ist so, du kriegst gar keinen richtig handfesten Punkt mit.
Ja.
Aber es ist ganz toll geschrieben.
Was ich gerade feststelle ist, wenn wir unser Buchclub hier so machen, ne, unseren Quartalsclub, und wir finden ja irgendwie alles gut, was wir vorstellen. Wie sollen die Leute entscheiden, was sie eigentlich lesen sollen? Die müssten ja eigentlich alles lesen, was wir ihnen vorschlagen,
oder? Ja, auf jeden Fall.
Nee, also ich habe jetzt gerade meine zwei Liebsten, die ich gelesen habe. Und die anderen zwei finde ich nicht schlecht, aber sie sind nicht so gut wie die ersten beiden, die ich vorgestellt habe.
Dann würde ich gleich wissen wollen, was sind denn deine...
Nicht so.
Also...
Die Bibel.
Nein, nicht so. Also vor allem, das hört sich jetzt voll böse an. Ich glaube nur im Vergleich zu den anderen beiden, weil ich wirklich sagen muss, Leon Engler und Julia Engelmann, ich fand diese beiden Bücher von diesen beiden Autoren extrem gut.
Ja.
Also und das passiert mir dann nicht so oft, dass ich wirklich sage, das finde ich extrem gut. Ich finde viele Bücher gut, aber die beiden fand ich, die haben sich einfach abgehoben. Ich habe dann noch gelesen, ich muss jetzt gucken, Bevor es geschah von Selin Spierer. Hat jemand von euch gelesen?
Ja, wir immer mich fragen, dann noch keinen.
Ja, du bist die Buchhändlerin.
Ja, bitte, kennst du das? Das ist eigentlich, also, das ist einfach nicht, für mich war es einfach nicht so ein besonderes Buch. Also, hat nicht so einen Eindruck hinterlassen. Es geht eigentlich quasi um eine Familie, die kommen zusammen und jeder hat so sein eigenes Geheimnis und seine Last, die er irgendwie tragen muss. Und dann passiert was Schlimmes und eigentlich spielt das ganze Buch nur an einem Nachmittag bei dem, die alle zusammen grillen. Und man geht halt immer wieder in die Vergangenheit und lernt dann mehr darüber kennen. Und es ist voll gut geschrieben.
Das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn du so.
Ist geschrieben wie eine Netflix-Serie, ehrlicherweise. So, auch von den Charakteren ist alle ein bisschen reich und so, keine Ahnung. Sowas. Aber es war ein Buch, was für mich irgendwo auch austauschbar ist. Überhaupt kein schlechtes Buch, hat mich voll gut entertained. Wahrscheinlich ein gutes Beach-Read, also weil man es einfach so weglesen kann. Man findet es spannend, man ist so hooked von der Geschichte und den. Es geht auch um sexuelle Gewalt und um eine Mutter, die das und das gemacht hat. Also, es ist nicht schlecht. Aber es hat mich jetzt nicht, also es ist ein bisschen ersetzbar, würde ich sagen, durch viele andere Bücher.
Mhm.
Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, was jetzt gerade, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche erst erschienen ist, Liefern von Thomas Gadi.
Ja. Das fandst du nur so semi?
Ja, da muss ich aber direkt sagen,
interessant.
5 von 5 für mich die Geschichte.
Ja, der Plot.
Die Sprache, aber...
Bitte gib mir die Geschichte.
Ich komm gleich, ich muss doch erstmal Cliffhanger bauen. Die Sprache war für mich eher das Problem, aber da komme ich gleich dazu. Also es geht um Lieferdienste und Lieferfahrer auf der ganzen Welt, was ja sowieso schon mal, also das Buch halt sehr nach in meinem Kopf. Jedes Mal, wenn ich jetzt gerade auf der Straße einen Lieferfahrer
oder bei diesem Schnee-Eis-Situation
genau,
fand ich das
voll.
Auch...
dann muss ich jedes Mal daran denken, krass, die werden einfach übersehen von uns die ganze Zeit.
Ach, das Buch heißt Liefern.
Ja.
Ich dachte, das wäre eine chinesische Autorin, die heißt Liefern. Wirklich, ohne Witz. Ich dachte gerade so, was für Lieferdienst?
Wie krass, dass Luca so crazy Bücher liest.
Also, okay, wie war der Titel? Habe ich jetzt nicht richtig gehört. Deswegen dachte ich so, okay, es geht um Liefern.
Genau, Liefern. Und ja, guck, das ist mein Sprachfehler, der jetzt hier...
Nein, das war Tilos Ohren. Das ist nicht dein...
Das war nicht mal also als Witz konstruiert, sondern absolute Wahrheit, die ich gerade gesagt habe.
Voll, genau, und es geht auch darum, das finde ich auch das sehr Besondere an dem Buch, es geht um verschiedene Geschichten. In Tel Aviv spielt eine in Berlin, in Indien. Und die werden irgendwie ineinander auch verwoben. Also die Charaktere, die treten dann irgendwann auch in den anderen Geschichten auf. Und es geht eigentlich wirklich darum, um Menschen, die migrieren in andere Länder, werden dort Lieferfahrer vor allem, weil das irgendwie leicht zugänglich ist, lassen sich von dem System ausbeuten. Wir bestellen Essen und uns jucken die gar nicht, dass die da durch den Schnee fahren, dass die einfach auch Menschen sind und nicht nur irgendwie ein Dienst für uns, weil wir Essen bestellen wollen, in der Hinsicht, dass die Träume haben und dass sie das oft machen, um Geld noch an ihre Familien zu schicken in anderen Ländern oder weil sie studieren wollen und dieser Traum für ein besseres Leben. Und diese Geschichte hat mich wirklich sehr, also ich fand es sehr gut und auch einfach sehr smart, wie das so geschrieben war in den einzelnen Ländern.
Mhm.
Was mich dann aber nicht abgeholt hat, ist die Sprache. Das hat mich einfach gar nicht abgeholt.
Du hast auch einen sehr hohen Anspruch an Sprache, gell?
Hier ist es sehr leicht, also sehr einfach geschrieben und ich habe dann auch danach tatsächlich das mir durchgelesen und er hatte ja, glaube ich, auch schon mal einen Preis gewonnen und da ging es auch irgendwie um die Sprache, dass das auch irgendwie so sein Ding ist, dass er so dass einfach eher leichtere Sätze schreibt. Also ein Satz bedeutet genau das, was da steht. Ich brauche da mehr. Okay. Und manchmal fand ich es auch sehr wiederholend und ein bisschen langatmig, die Geschichten. Also so wirklich so, das war das Einzige, wo ich sagen würde, nee, das hat mich da nicht so abgeholt.
Ich finde interessant, dass diese Lieferdienstfahrer und Fahrerinnen, die jetzt in den Fokus kommen, also es gab jetzt auch, glaube ich, eine große Spiegelrecherche kürzlich dazu. Das, weißt du, warum das so erschreckend, glaube ich, für uns ist? Weil wir da einfach als Westler in Berührung kommen mit dem Grundprinzip von Ausbeutung.
Komplett.
Wir sehen das ja nicht bei unseren iPads, wir sehen es nicht bei unserer Mode, wir sehen es nicht bei der Medizin, die wir nehmen. Ja. Ja, wir sehen es bei nichts, was wir konsumieren. Ja. Aber bei plötzlich, wenn wir uns Sonntagabend bei minus 40 Grad für einen Tatort doch ein Kebab vs. Attitude 93 Euro teuren Döner kaufen und uns den liefern lassen, da merken wir.
Und dann kein Trinkgeld gibt's.
Und dann kein Trinkgeld. Und da merken wir dann so, ach fuck.
Das war das erste Mal, also nicht das erste Mal, ich habe schon öfter auch Sachen gelesen, wo ich mich selbst hinterfragt habe danach. Aber da habe ich es richtig doll gespürt, wie sehr ich auch Teil des Systems bin.
Na klar.
Also es finde ich richtig krass, weil ich auch auf sehr viele Dinge, glaube ich, eigentlich achte. Und natürlich weiß man, dass Lieferdienste, dass es ein wirklich schwieriger Beruf ist und welche Menschen sind Lieferdienstfahrer und Fahrerinnen. Also es geht nämlich auch um eine Frau, die da fährt zum Beispiel, wo es nämlich auch nochmal darum geht, wie schwierig es auch als Frau ist, dort zu fahren, weil du begibst dich ja jedes Mal wieder in eine Situation, wo du alleine zu einer Wohnung läufst und du weißt nicht, wer dir die Tür öffnet. Also finde ich, ist auch ein guter Punkt, den mal so zu bedenken. Aber da habe ich mich auch selbst hinterfragt, ich bestelle sehr wenig Essen. Also einfach, weil es einfach teuer ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe gestern, weil ich mit einem Freund mich getroffen habe, wir haben lange nicht mehr uns gesehen und da haben wir uns wirklich dann eben so ein Kebab vs. Attitude erlaubt, gehört. 60 Euro für drei Döner.
So ja, das ist krank.
Ja, und am Ende bekommen das ja trotzdem auch nicht die Lieferfahrer das Geld. Und dann habe ich aber auch gedacht, aber natürlich gibt es diesen Sonntag, gab es in diesem Jahr schon, wo ich so war, jetzt muss ich was essen bestellen, ich habe nichts zu essen daheim und keine Ahnung, und ich habe mich so schlecht gefühlt.
Wegen dieses Buchs oder?
Ja, nein, ich habe mich selbst einfach hinterfragt, aber natürlich, das Buch hat einem noch mehr die Augen geöffnet, weil das vergessen wir, glaube ich, nicht nur bei Lieferdiensten, sondern generell vergessen wir einfach voll oft, dass das alles Menschen sind. Mhm. Auch die Person an der Kasse, die uns gegenüber sitzt oder die Person, wo auch immer, das sind alles Menschen und die machen das, weil sie vielleicht für was sparen, weil sie für ihre Familie oder ihre kranke Mutter oder für sich selbst.
Mir fällt es einfach ihr Job auch ist, weil weil sie nicht mögliche Privilegien haben, die wir hatten oder nicht hatten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir alle überprivilegiert sind.
Nee.
Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich arbeite ja nicht bei Edeka sozusagen für so ein Ziel, sondern das ist mein Beruf und ich mache den und bitte hört auf. Und ich finde das immer so krass, man merkt das immer mittlerweile, oder nach Corona war das dann so deutlich, wo dann so überall diese Zettel hingen, seid bitte nett zu unseren Mitarbeitenden.
Ja.
So, schreit die nicht an, keift die nicht an. Und mir tut das immer so besonders, auch zum Beispiel im Reisekontext, wenn ich so viel fliege, also wie oft werden Stewardessen angeschnauzt?
Ja.
So, oder diese Leute, die dann, wenn so ein Flugzeug verspätet, wir sollen aufhören zu schnauzen.
Ja, und das ist, glaube ich, bei Lieferdiensten auch sehr schlecht, weil ich glaube, sehr schlimm, weil die Leute, glaube ich, eh schon denken, das sind Menschen, die ganz unten in der Nahrungskette stehen, dass sie liefern müssen. Und das ist nicht meine Meinung. Ich sage das nur, weil ich glaube, dass viele Leute das denken. Jemand, der einem Essen liefert. Und dann, natürlich, läuft da mal die Suppe aus oder es kommt zu spät. Und das ist ja auch oft nicht das Problem des Lieferfahrers, sondern von dem Restaurant zum Beispiel. Aber die bekommen dann keinen Stress.
Oder ist das ein Sachbuch oder ein Roman?
Ein Roman.
Okay.
Und wie gesagt, also ich habe am Ende, als ich das Buch zugeklappt habe, war ich so ein bisschen froh, weil ich mir so dachte, mir hat diese Sprache einfach nicht gefallen. Es hat sich für mich ein bisschen gezogen. Aber das hat so nachgeheilt, das Buch. Und deshalb sage ich ja auch oft Bücher, wenn ich sage, ich mochte sie gar nicht so gerne, haben die eine große Wirkung auf mich und wie ich dann über Dinge denke danach. Also ich würde es trotzdem empfehlen.
Okay. Ja.
Hast du es gelesen ganz?
Nicht ganz gelesen, weil ich versuche anderes noch zu sehen gerade. Aber ich fand das tatsächlich extrem gut, weil das Topic einfach krass ist.
Ja.
Den Plot sehr gut gestrickt. Auch, dass es so international ist.
Mhm. Ja.
Weil indische Liefersysteme sind ja völlig anders aufgesetzt, als jetzt, wie wir das in Deutschland als Ausbeutung machen.
Ja.
Ist ja nichts anderes.
Ja, das waren meine vier Bücher, die ich in meiner Freizeit gelesen habe dieses Jahr.
Plus Lazar.
Ja, plus Lazar.
Stimmt, Lazar der ist bei mir drin. 1.1.26 ausgelesen. Könnte ich eigentlich noch dazu nehmen?
Ich will noch unbedingt, aber es war auch bei mir letztes Jahr. Entschuldigt das bitte, aber ich fand. Warte, ich guck
das
mal.
Das gilt nicht.
Mann, ist der 20. Dezember.
Nö.
Echt? Aber wenn es ein richtig gutes Buch ist.
Da bin ich streng.
Peace.
Darf ich zumindest den Titel wissen?
Katja Früh.
Ah ja, hast du ja auch für den Buchclub vorgeschlagen gehabt.
Vielleicht ist die Liebe so.
Ja.
Genial.
Ich schreibe es mir nochmal.
Ja.
Na gut, na gut.
Na gut. Ich habe noch Ehemänner gelesen, was vom Plot sehr leicht klingt, Wenn du das Cover ist, ist das ein Taschenbuch und mir ist gar nicht klar, ich habe es aber auch nicht recherchiert im Nachgang, ob es das mal als Hardcover gab. Mir ist es jetzt wirklich als Taschenbuch erst über den Weg gelaufen. Das sind ganz viele pinke Hasen, die so ganz psychedelisch im Kreis auf einem rosa Hintergrund liegen. Und der Titel ist wirklich nur Weiß Ehemänner. Holly, wieder so ein Nachname, Gramazio?
Gramazio. Das habe ich schon mal gesehen, das Cover.
Da, wirklich? Ich hatte das noch nie wahrgenommen.
Ein schönes Cover.
Total schön. Und es ergibt Sinn, sehr passend zur Geschichte, weil es geht um eine Frau, die immer wieder mit neuen Ehemännern konfrontiert wird, die von ihrem Dachboden in ihr Leben kommen.
Hä? Also die sind dann so magisch da, oder?
Genau, also das ganze Buch eröffnet, um nicht zu viel zu spoilern, dass sie nach Hause kommt, leicht angetüttelt von einem schönen Abend mit einer Freundin und ein Mann in ihrer Wohnung, in ihrem Haus ist, sie aber auch anspricht, als würden sie sich kennen und sie registriert dann auch irgendwann die Bilder, wo die beiden als Paar zu sehen sind, aber sie ihn überhaupt nicht zuordnen kann und ihn nicht kennt. Und also da kommst du so in die Geschichte und dann langsam fängt sie an zu verstehen, dass diese Ehemänner immer wieder vom Dachboden nach unten kommen zu ihr. Und mehr will ich nicht sagen, weil ich so sein, dass alles andere spoilert. Ist ein guter Plot, gell?
Ja, voll.
Also sie ist halt immer wieder mit der neuen Art eines neuen Mannes konfrontiert.
Mhm.
Großartig.
Okay.
Völlig anders als, das würde ich sagen, ist ein Beachread.
Okay.
Ja, das ist wirklich ein Beachread.
Was steht noch auf deiner Liste, Thiele?
Zwei weitere Bücher sind es noch. Einmal eins, was mir nicht so gut gefallen hat. Und eins, was mir sehr gut gefallen hat, denn ich habe zu Weihnachten von einer Buchhändlerin, der Kollegin meiner Mutter, Kathleen, ein Geschenk bekommen, was mich sehr berührt hat. Mhm. Da waren zwei Sachen drin in diesem Geschenk, ich glaube drei, aber zwei Sachen, an die ich mich sehr genau erinnern kann. Einmal das Merch zu Jim, nämlich ein Handtuch, was ich sehr toll fand. Dieses Handtuch. Das Handtuch ist auch so ein ganz edles Handtuch. Nicht so diese lustigen kleinen Krönkelhandtücher, die das Wasser nur am Körper verteilen und nicht dich abtrocknen. Das ist so gutes Handtuch, dass ich damit jetzt so Sachen auf Reisen einpacke, die geschützt werden müssen, wie zum Beispiel Bücher.
Und es hat auch diese schöne Farbe, es ist so grün, gell?
Grün, genau. Mhm. Und ich habe von Verena Kessler ein anderes Buch geschenkt bekommen in der Erstauflage, und zwar Gespenster von Demin.
Mhm.
Ich entwickle mich ja tatsächlich gerade zum Verena Kessler Ultra und finde auch dieses Buch sehr gut. Es geht auch Coming of Age, junges Mädchen, Trennung, kleines Nest. Ich glaube, MV muss das ja dann sein, in Demin. Und es geht um diesen Ort, der in der Geschichte relativ bekannt ist, nämlich, oder die Geschichte ist nicht ganz bekannt, aber es gab einen Massensuizid am Ende des Zweiten Weltkriegs in diesem Ort.
Mhm.
Und diese Geschichte schwingt immer so parallel mit, weil du bekommst aus verschiedenen Perspektiven diesen Ort. Das ist jetzt einmal das Mädchen, dann gibt es aber auch noch eine Nachbarin, eine sehr alte, aus der Perspektive, und die soll ins Altenheim. Und da kriegst du diese Geschichte, du kriegst es so miterzählt, dass da diese unverarbeitete Vergangenheit dieses Ortes existiert.
Mhm.
Und gut erzählt, schöne Bilder, hat mich berührt.
Kommt ein Aber?
Kein Aber.
Okay.
Ich mochte das Buch. Es ist ganz anders als Jim. Du merkst bei Jim diese erzählerische Perfektion, dieses perfekt Konstruierte. Da merkst du noch, da findet sich die Autorin, glaube ich, noch so, dieses so, ich probiere mal diesen Handlungsstrang auf, ich probiere mal diese Erzählungsweise aus. Findet es aber total sympathisch, dass man als Lesender daran teilhaben darf. So an diesem, ich werde besser in dem, was ich mache. Finde aber, da sieht man schon richtig gut, dass sie einfach eine sehr tolle Autorin ist.
Apropos Debütromane, das muss ich kurz noch dazwischen schieben. Lazar war ja gar nicht das Debüt von Nelio Biedermann. Genau. Weil ich habe jetzt gesehen, dass sein neues Buch jetzt gerade als Taschenbuch rausgekommen ist, sein erstes Buch gerade als Taschenbuch rausgekommen ist. Vielleicht sollte man das auch lesen.
Das ist aber, um ehrlich zu sein, um hinter die Kulissen zu gucken, nur ein sehr schlauer Schachzug vom Verlag, weil Robert hat die Lizenz mitgekauft vom Taschenbuch, vom ersten Buch, und jetzt nach dem Hype.
Klar.
Genau. Hat geklappt bei dem.
Ich war vorgestern mit meinem Freund Matze Hitscher im Theater und da erzählte er mir, dass er im Urlaub war im Januar, und er war in einem Hotel, und dort haben 6 Leute gleichzeitig Lazar gelesen.
Ja.
Und das fand er ziemlich beeindruckend.
Ja.
Also einfach 6 Leute.
Das ist wirklich krass.
Ja, ja, das war ein Hype, das kann man nicht kleinreden.
Letztes Buch, das fand ich eher mau, das ist Hautfreundin, eine sexuelle Biografie. Das ist von Doris Anselm.
Und das hast du erwähnt.
Das hatte ich erwähnt, genau.
Und nicht so?
Ich fand es sowieso interessant zu lesen, aber es war so, das wirkte so ein bisschen, ich guck mal von wann dieses Buch ist, weil es wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Okay.
2019, ja, es ist irgendwie, auch schon wieder irgendwie 9 Jahre her. Nee, was haben wir jetzt, 26? 7 Jahre her.
Hm.
Um 2 Jahre verrechnet. Ich bin schlecht in Mathe.
Ich weiß. Ich dachte, es wäre gerade so 20 Jahre. Ja,
aber es wirkt irgendwie so. Ich habe das gelesen, auch mit der. Ich hatte mich vor kurzem mit einer Person darüber unterhalten, dass es diese eben, dass es darüber haben wir glaube ich auch schon kurz gesprochen, dass es eben diese Literaturform der erotischen Literatur, ja. dass es die nicht mehr so richtig gibt. Und mir wurde dieses Buch eben empfohlen. Lies das mal als Beispiel für erotische Literatur, was auch immer das sein soll. Und hab das gelesen und hatte wirklich das Gefühl, irgendwie das passt nicht mehr ins Jahr 2026.
Habe ich jemals ein Buch gelesen, wo ich bei einer Sexszene dachte, wow, hot.
Stimmt.
Ja.
Ja?
Ich kann darüber leider nicht sprechen. Habe ich Angst, Shitstorm zu bekommen. Ich muss dich ehrlich zugeben.
Verstehe. Ich spreche darüber. Ich glaube, ich habe mal in Blaue Tage.
Ah.
Kennst du das?
Ich glaube, das ist nicht dieses lesbische Beziehung.
Ja, ach, genau. Großartig. Da war eine sehr schöne Sexszene drin zwischen zwei Frauen.
Also ich finde schon, dass Autoren oder Autorinnen das teilweise auch gut hinbekommen, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt kein Beispiel, deshalb...
Ich kann ein Beispiel nehmen, was, glaube ich, Shitstorm okay ist. Ich war 16, habe damals, oder ich war älter, aber ich habe Anfang 20, ich habe Michel Houellebecq Plattform gelesen. Und das
ist Shitstorm. Ich sehe es auf uns
da
zu.
Da ist auf jeden Fall Shitstorm-Potenzial, aber da sind wahnsinnig viele Sexszenen drin.
Ja, den Typ finde ich ja... Ja, wissen wir alle.
Ist egal. Ja. Aber eine Sexszene, die ich total hot fand, hot in Anführungsstrichen, ja, war einfach, die ich aufregend oder toll zu lesen fand, war im Illuminaten von Robert Wilson. Man wird Teil der Illuminaten. Mhm. Da muss man mit einem goldenen Apfel irgendwie Sex haben, in dem sich dann eine Frau befindet. Und das war hot. Ich nehme es zurück. Hot nehme ich zurück.
Also, Potenzial.
Aber es war so eine ganz. Also,
es hat sich dir auf jeden Fall aufs Hirn gebrannt.
Es hat sich aufs Hirn gebrannt, ja. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt Bücher, die man liest. Nancy Friday, die sexuellen Fantasien der Männer und die sexuellen Fantasien der Frauen. Wahnsinnig spannend zu lesen, auch wahnsinnig aufregend zu lesen.
Oh, noch nie von gehört.
Ganz wichtiges Buch, auch in der Sexualwissenschaft und irgendwie auch in der, das glaube ich, das ist richtig, wollte ich mal neu machen, als ich noch irgendwie so Sexautor, mit Knauer gesprochen, ey, lasst uns doch die sexuellen Fantasien der Männer und Frauen nochmal neu machen. Und wisst ihr, es wurde neu gemacht von Gillian Anderson vor 2 Jahren.
Ah, und das wollte ich unbedingt lesen.
Genau, das ist wirklich, ich glaube, Gillian Anderson kann man toll lesen.
Ist das nicht dieses sehr bunte, flippige Buch?
Nee, das ist so ganz so rosa und dann, da haben wir einfach anonym Leute quasi ihre sexuellen Fantasien
ach, beschrieben.
Genau, Wand. Dazu gibt es ein Original. Lesen, ja. Das ist von Nancy Friday, sexuellen Fantasien der Männer, sexuellen Fantasien der Frauen. Und das ist eigentlich eher ein wissenschaftliches Buch, aber es ist einfach ganz trocken gesammelt. Mhm. Fantasien aus allen Bereichen. Also es ist auch, wird nicht bewertet. Also da hast du dann auch schon so düsterer Kram ist auch mit dabei. Mhm. Aber ich weiß, das habe ich damals als 16-Jähriger gelesen und es hat mich geflasht. Richtig krass geflasht als 16-Jähriger.
Was ich wirklich sehr gerne lese, Sachliteratur, ist Madita Oeming. Kennt ihr die?
Mhm.
Die schreibt Sachbücher über Pornografie und hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht. Oh, lass mich nicht lügen, wie wir unsere Kinder und die jüngere Generation vor Pornografie im Internet schützen und wie man das macht, damit das für Kinder gesund zugänglich ist.
Das ist jetzt für mich ganz weit weg von dem, was ich gerade mit diesen Sexbüchern
wollen wir noch sagen, was wir jetzt gerade lesen?
Ich habe heute Morgen für Paulina angefangen.
Stimmt, das ist sehr gut, weil das lesen wir ja jetzt alle gerade hoffentlich.
Ich nochmal hier einen Aufruf, ne? Das ist der Buchclub. Wann kommt die Folge?
Ende März.
Ende März kommt
die Folge. Das ist der letzte Samstag im März, wie immer.
Ich habe aber noch irgendwas angefangen. Was war das denn? Das spricht Bände über das Buch, würde ich sagen.
Ich würde auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer einen Aufruf starten. Würdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse daran haben, dass wir mit Tarkes Würger sprechen, also dem Autor für Paulina.
Mhm.
Aufgrund dessen, Disclaimer nochmal, dass wir befreundet sind, Tarkes und ich, bestünde die Möglichkeit, dass wir ihn uns hier als Gast einladen und wir einfach zu dritt mit ihm über dieses Buch sprechen, als Extra-Folge. Ich würde es jetzt nicht in die Buch, das fände ich unangenehm, glaube ich, wenn man sozusagen ein Buch kritisch betrachtet und der Autor muss dabei sitzen.
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht nett.
Da hat ja Nelio Biedermann, Entschuldigung, kurz auf Topic, was ganz Tolles. Ich habe ihm bei Instagram geschrieben, nachdem wir diese Folge gepostet hatten.
Das ist ziemlich topic. Ich würde das nicht off-topic machen. Ja, weiter. Ich bin ganz gespannt jetzt.
Da habe ich ihm geschrieben und gesagt, ich hoffe, er ist mit allem happy, was wir sagen, weil ich ja reingehe in diese ganze Unterhaltung und gesagt, das ist eine Todesqual gewesen für mich, dieses Buch. Aber er hat dann die höchste Wertung abgegeben. Und er hat ganz smart, also dass der smart ist, niemand ist smart, geantwortet, das ist alles in Ordnung. Ab dem Punkt, wo ein Buch draußen ist, gehört es nicht mehr nur mir.
Toller Satz.
Oder?
Ja.
Oh Mann, er ist so toll.
Ja, Mann, das ist einfach ein super smarter Typ.
Ja,
fand ich ganz so toll. Das wirkte, das war natürlich geschrieben, ich habe keine Tonalität und dazu im Ohr, aber das wirkte so, Ist alles cool.
Ich bin toll. Cool.
Ja, richtig, richtig.
Kannst du ihm schreiben, 1000 Küsse auch von mir.
Auf da, ich auch küsse deine mir. Augen. Deine ja. Augen.
1000 Küsse.
Und ich will ja auch sein erstes Buch jetzt lesen. Also er hat es ja irgendwie geschafft.
Haben wir ja, das war unser, ja, das war ja, haben ja. wir ja beschlossen dann, ne, dass wir lesen, auf jeden Fall sein daraus schaffen weiter. Das ist ja.
Ich muss mal wieder mehr lesen, habe ich das Gefühl.
Ja. Okay, du liest für Polina, was liest du gerade?
Ich habe eben Kurt Prödel angefangen.
Ja.
Dann habe ich, verspreche ich, habe ich einer Person versprochen, dass ich endlich ein Buch lese. Nee, für Polina. Fange ich jetzt, das ist dann danach an. Und ich muss noch das hier, der gerade Rauch, zu Ende lesen.
Was hast du denn wem versprochen? Sag mal den Satz zu Ende.
Ich habe, das Unangenehme ist, dass mir jetzt der Nachname des Autors ist Paul.
Ja.
Und das ist ein Sachbuch. Und weil ich von dieser Person so oft darauf hingewiesen werde, jetzt lies bitte endlich dieses Buch. Und ich jedes Mal sage, ich schieb's und schieb's. Und jetzt fällt mir nicht mehr der Titel des Buchs ein. Und das ist mir so ganz unangenehm.
Ja, das ist unangenehm.
Das ist extrem unangenehm. Warte, aber ich krieg's hin. Warte. Könnt ihr kurz reden, dann fühlst du es raus.
Ich habe jetzt, gestern ist ein Buch rausgekommen. Party People von Stefan Sommer.
Lustig. Ja. Mit dem habe ich letztens telefoniert, weil er gerne eine Lesung bei mir machen wollte.
Ja, das ist, also ich bekomme ja Bücher immer geschickt und das ist auch eins, was ich jetzt geschickt bekommen habe, aber ich habe es noch nicht geschafft, jetzt ist es zu dem Erscheinungsdatum zu lesen. Aber ich habe mir dann durchgelesen, wer er ist, und dann steht da hinten drin so, ja, er schreibt Kolumnen über Körper, bla bla bla, Face Yoga und so, also so ganz viele, das fand ich direkt so sympathisch. Und sein Buch ist ja auch so ein bisschen, sieht ja aus wie so Brad Summer, so dieses Grün und die Schrift und so. Ja. Deshalb, das lese ich jetzt gerade. Habe ich angefangen. Erst 20 Seiten.
Der wollte
eigentlich. Ist aber jetzt auch gleich fertig.
Ja. Eine Lesung machen, und das habe ich leider nicht gezeigt. Mein Laden ist dann schon zu, aber ja.
Schade.
Ja.
Da wäre ich gerne vorbeigekommen.
Ja.
Also, er klingt auf jeden Fall voll cool. Und bis jetzt die ersten 20 Seiten, das ist auch, also geht so um Superreiche und so um neue Trends.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich das neue Buch von Walter Mörs noch gelesen hatte, dieses Quert.
Ah, wie ist es?
Sehr genial.
Dann lese ich das auch.
Ja,
dann
natürlich
noch da.
Liest du das.
Dadurch, dass es ja auch so teuer ist wie ein Döner bei Kebab with Attitude.
Exakt, 38 Euro.
Ja. Die wir niemals kaufen, ist mir zu teuer.
Und ich habe es mir gekauft und deswegen will ich es auch noch lesen. Es liegt sogar noch eingeschweißt zu Hause.
Nein, es ist toll. Lies es, ganz toll.
Leute, ich krieg's nicht raus, es ist mir peinlich.
Es macht nichts. Schneid mal raus.
Nee, es bleibt drin. Diese Scham muss bleiben. So.
Aber ich finde das auch immer sehr schwierig, darauf zu beharren. Lies dieses Buch und dann ist das nicht so geil. Ist ja halt auch unangenehm, gell?
Ich würde sagen, zum Abschluss, wir versuchen eine Liste all der Bücher zusammenzustellen.
Es wird gemacht.
Es wird gemacht. Dann für die nächste Folge, alle müssen für Polina lesen. Und es wird Kategorien nächste Folge geben.
Mhm.
Jetzt nicht, ich finde, wir brauchen nicht so viele. Ich finde es gut, wenn wir 2 feste Kategorien zum Beispiel haben oder 3.
Mhm.
Weil ansonsten, wir sind einfach alle auch Leute, die generell viel schon reden können. Und ich glaube, das...
Ich fand das aber auch sehr strukturiert. Aber jetzt,
ja, das jetzt auch. Ich meine,
das ist jetzt nicht vor den Hörern uns selbst loben. Das ja.
Nee, genau. Nein, auf keinen Fall.
Hey, alle denken an mich, während sie lesen.
Aber nur für die nächste Folge. Und weil eine Person aus unserer Redaktion sich gewünscht hat, dass wir vielleicht für nächstes Mal, wenn wir wieder Bücher mitbringen, die wir vorstellen, die wir als nächstes lesen, vielleicht mal Diaspora? Voll falsch ausgesprochen. Kennt ihr das, wenn ihr so Wörter im Kopf habt?
Ja.
Spricht ihr falsch aus? Ja.
Chameleon, meinst du?
Ja, genau. So lange hat darüber nachgedacht. genau, aber dass wir Bücher davon vorstellen und mal lesen. Also wo es eben um Flucht, Migration.
Ja, gut.
Unsere Lieblingsautor. Dass du da ja gut schreist, ist mir vollkommen klar.
Doch, und ich habe auch schon ein paar gute Autoren und Autorinnen im Kopf. Weil da könnte man ja auch mal wieder jemanden einladen.
Das stimmt.
Auch so schön.
Ich finde es auch wichtig. Ich drücke mich da hinten dran, drüber zu sprechen, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen.
Wie scheiße ist es, dass nicht darüber gesprochen wird, wenn man Angst hat, was falsch zu sagen.
Das ist so unglaublich scheiße.
Die Autorinnen auch nicht wollen. Ich glaube, man freut sich ja, wenn über die Geschichten gesprochen wird. Und ich habe das Gefühl, also ich habe da sehr viele sehr tolle und coole Autoren und Autorinnen.
Ja.
Genau. Und es gibt ja vielleicht noch eine Sonderfolge im März.
Ja, das besprechen wir jetzt gleich.
Das besprechen wir gleich, aber off-camera.
Diese 8. März-Folge.
Achso.
Ja. Okay.
Ich habe mich gerade schon gefreut, über was wir reden werden.
Ja.
Ja, vielen Dank euch beide.
Danke
und
dir.
Für eure
Danke
Buchtipps. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte eigentlich nur noch Buchtipps machen. Ich will nur noch über Bücher reden.
Ich will
nur noch.
Wer ist der Buchhändler?